Bevor wir jetzt starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, mehr über unsere Partnerschaften mit dem SAK Podcast und dem SAK Radio zu erfahren, dann schaut vorbei auf www.sak.radio und geht da unter Partner. Dort findet ihr alle Infos und dort könnt ihr auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Der SHK Radio Weiland Podcast. Komfort für mein Zuhause.
Dennis hier vom SHK Podcast und heute wieder ein Weiland-Special, kennt man bei uns ja schon und ich freue mich sehr, digital zugeschaltet ist mir Tim Groß, sei gegrüßt.
Hallo Dennis.
Hi. Wir unterhalten uns heute ein bisschen natürlich über deine Vita, von der möchte ich gleich noch ein bisschen was erfahren, aber vor allen Dingen total spannend, finde ich auch. Und mach ein bisschen was anderes im Podcast, nachhaltige Verpackung. Da kommen wir gleich zu. Aber Tim, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist deine Vita? Was hast du bisher gemacht? Wie bist du bei Weiland gelandet?
Ja, sehr gern. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Du hast schon gesagt, mein Name ist Tim Groß. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und habe in Bochum Maschinenbau studiert. Klassisch Maschinenbau und bin dann nach dem Abschluss an die TU Darmstadt, Technische Universität Darmstadt gewechselt und habe da für 5 Jahre in der Forschung gearbeitet, habe mich mit Fluidsystemen beschäftigt, also technische Systeme, in denen Flüssigkeiten und Gase fließen und strömen, also Heizung gehören im weitesten Sinne auch dazu oder sogar im engeren Sinne. Damit habe ich mich jetzt zwar in meiner Forschung nicht beschäftigt, bin dann aber nach Abschluss meiner Tätigkeit dort 2018 zu Weiland Group gekommen, bin dort eingestiegen als Geschäftsführungsassistent von dem Technikgeschäftsführer, habe dort viele Einblicke gehabt in die verschiedensten Bereiche des Unternehmens und bin dann nach 2 Jahren in die Organisation, so nennen wir das, gewechselt, habe da erst verschiedene Projekte im Produktmanagement betreut und seit 2021 beschäftige ich mich hauptsächlich mit Verpackung, bin mittlerweile R&D-Manager, verantwortlich für die Verpackungsentwicklung und für die Prozesse bei uns in der Entwicklungsabteilung. Und zudem leite ich noch ein Industrialisierungsprojekt für die Einführung neuer, nachhaltiger Wärmepumpenverpackungen in unseren Herstellwerken.
Spannend und vor allen Dingen ja auch ein sehr spezielles Thema. Als du mal angefangen hast, so hättest du gedacht, dass du jetzt da mal landest, dass das so ein Thema für dich wird?
Eigentlich gar nicht. Also ich komme eigentlich eher so aus dem Bereich Strömungsmechanik und alles eben, was fließt und strömt. Dafür habe ich mich eigentlich immer begeistert und bin eher zufällig zum Thema Verpackung gekommen. Werden wir gleich bestimmt auch noch drüber sprechen, wie der Ansatz dann bei Weiland war, für den wir uns entschieden haben. Und ja, habe da aber auch Blut geleckt, würde ich sagen, und habe gesehen, welche Möglichkeiten wir da noch haben, auch bei Weiland, um uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, war daher eher zufällig, aber ist doch ein sehr spannendes, vielfältiges Thema.
Okay, also hast du in den letzten oder in den Jahren davor nicht ständig Unboxing-Videos geguckt und dich darüber informiert, wie das so alles vonstatten geht, sondern kommst da vielleicht von einem ganz anderen Fokus auch. Und dann bei Weiland gelandet, sicherlich auch die regionale Nähe, aber wie war das für dich, Richtung Weiland dann zu gehen? War das ein größerer Schritt dann?
Also es war für mich eigentlich ein sehr einfacher Einstieg, weil ich tatsächlich bei Weiland so mein erstes Vorstellungsgespräch dann hatte nach meiner Zeit an der Uni und das hat sofort geklappt. Da war ich sehr glücklich und das hatte für mich ich hatte ein gutes Gefühl und es hat irgendwie gepasst und daher war das für mich ein sehr einfacher Einstieg, war dann für mich dann auch damit verbunden, dass ich wieder zurückgekehrt bin, sozusagen in die Heimat, also daher rundum für mich eine gute Geschichte.
Wir kommen gleich nochmal inhaltlich logischerweise zum Thema Nachhaltigkeit, Verpackung, aber mal so vorab, guckst du jetzt mittlerweile dann, wenn du sagst, vor allen Dingen jetzt eingestiegen und das Themenfeld für dich erschlossen, guckst du da anders drauf? Nervst du in deinem Umfeld alle mittlerweile, dass du sagst, guck mal, guck hier, das ist aber nicht gut oder das kann man besser lösen?
Nee, würde ich nicht sagen, dass ich andere nerve, aber man hat schon einen anderen Blick, wenn man selber Produkte kauft, weiß nicht, den Toaster oder die Waschmaschine oder den neuen Fernseher, dann schaut man schon hin, wie das andere Unternehmen machen oder ich weiß nicht, auch wenn man durch den Baumarkt läuft oder in einem Möbelfachhandel, sieht man ja auch teilweise, wie Dinge verpackt sind. Und da schaut man dann schon mal hin und holt sich Inspiration. Und das machen wir auch ganz intensiv bei uns im Team, dass immer, wenn einer irgendwas Spannendes entdeckt, dann teilen wir uns das auch gegenseitig mit, machen Fotos. Aber ich glaube nicht, dass das Level erreicht hat, dass wir damit irgendjemanden nerven. Also zumindest hoffe ich das.
Okay, nerven vielleicht auch das falsche Wort, aber entdeckst du dir an dir manchmal so ein bisschen Nerdigkeit, dass du sagst so, ach guck mal, wir gucken jetzt auf Sachen, die sind sehr speziell, das würde vielleicht kein anderer sehen.
Ja, das auf jeden Fall. Also im Laufe der Zeit gelangt man ja dann schon auch in eine gewisse technische Tiefe und sieht dann auch ja, Probleme oder Herausforderungen, die man vorher so gar nicht kannte. Und am Ende reden wir hier über Holzpaletten, über Pappe, über Styropor und denken dann vielleicht oberflächlich, ja, so schwer wird das schon alles nicht sein, aber am Ende des Tages gibt es ja dann auch schon Herausforderungen und ja, der Teufel steckt dann auch da manchmal im Detail.
Das sagst du und ich stelle mir das auch sicherlich bei einem Industrieunternehmen vielleicht ja auch nicht als ganz einfach vor, weil man das ja nicht tagtäglich primär im Fokus hat. Es geht ja darum, man möchte Produkte in den Markt bringen, man möchte, habe ich ja nun auch schon öfter gehört, eine Energiewende mitschrauben. Da ist Verpackung vielleicht jetzt nicht unbedingt so im Fokus. Wie ist das an dich herangetragen worden? Was war so der Ansatz vielleicht auch von Weiland zu sagen, Mensch Tim, lass uns da gemeinsam was entwickeln?
Ja, das war schon um die 2020er Jahre oder um das Jahr 2020, dass dort, da hatte ich noch gar nichts mit dem Thema zu tun, gar keine Berührungspunkte, dass sich Kolleginnen und Kollegen damit beschäftigt haben und festgestellt haben, dass es Änderungen gibt in den gesetzlichen Vorgaben, dass dort in verschiedenen nationalen Gesetzgebungen, aber auch international, also vor allem dann auf europäischer Ebene, dort Veränderungen zu erwarten sind und eben, dass sich auch die Kundenerwartung und auch die Kundenwahrnehmung, was Verpackungen angeht, sich geändert hat und dort dann entschieden wurde, dass wir uns dem Thema Verpackung intensiver widmen müssen und so kam es dann, dass ein Projekt gestartet wurde zur Entwicklung einer Verpackungsstrategie und dort habe ich dann die Projektleitung übernommen. Das war erstmal ein abgeschlossenes Projekt, da hieß es, dass wir innerhalb eines Jahres dann uns dazu Gedanken machen. Das haben wir dann in einem cross-funktionalen Team, Vertreter aus allen Bereichen, die da relevant sind, Logistik, Produktion, Quality, Einkauf, Nachhaltigkeitsbereich, Verbandsmanagement, auch natürlich Vertrieb. Da sind wir zusammengekommen und haben dann an diesem Thema zusammengearbeitet.
Okay, das heißt, der Impuls kam dann aus der Logistik oder aus dem Management oder woher kam das?
Das war eigentlich eine Gemeinschaftsaktion. Verschiedene Vertreter aus verschiedenen Bereichen haben das festgestellt zusammen und haben dann gesagt, okay, wir müssen es ans Management geben. Und dann hat man zusammen entschieden oder das Management hat dann entschieden, dass wir dort ein entsprechendes Projekt starten werden. Also das kam eigentlich aus der Organisation, würde ich sagen.
Du willst Power, Präzision und smarte Technik in einem Werkzeug? Dann check die Rothenberger Romax Nano bei Werkzeugstore 24. Die kompakte Hybrid-Pressmaschine ist klein, smart und ultraleicht. Gerade mal 2,3 Kilo und 37 Zentimeter lang. Und das Beste, sie ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftstufen in einem Gerät vereint. Mit dem Smart Connectivity Konzept Bluetooth und App arbeitest du nicht nur effizienter, sondern auch richtig komfortabel. Du kannst sogar Standardbacken verwenden oder du nutzt die bis zu 40% leichteren iJaws, um das volle Potenzial rauszuholen. Und weil die Romax Nano ihre Presskraft automatisch anpasst, schaffst du mit einer Akkuladung noch mehr Verpressung. Bei Werkzeugstore 24 kannst du dir ein individuelles Set im Konfigurator zusammenstellen und dabei ordentlich sparen. Mit dem Gutscheincode PODCAST bekommst du zusätzlich eine Gratisbeigabe obendrauf. Also, jetzt vorbeischauen auf www.werkzeugstore24.de. Link und Code findest du in den Shownotes.
Okay, das heißt, eigentlich dann ja auch, wenn es so ein Rückenwindthema ist, vielleicht ja auch in der Phase, sag ich mal, wo tendenziell, wenn wir uns jetzt mal so 21, 22, 23 angucken, da war ja der Markt noch sehr stark mit raus, Wärmepumpen, möglichst viel produzieren, da hatte man vielleicht dann auch die Luft in Anführungsstrichen, sich darüber noch mehr Gedanken zu machen. Ist das jetzt mittlerweile wirklich so hart verankert, also dass man wirklich sagt, so das hat jetzt eine hohe Relevanz und man bekommt Gehör?
Ja, also das würde ich genauso beschreiben. Wir haben, nachdem wir dann ja mit einem Forschungsinstitut auch zusammengearbeitet haben, unsere Strategie entwickelt haben, über Materialien gelernt haben, Konzepte vorgedacht haben, entwickelt haben, auch Materialien geprüft haben und da Wissen in allen Bereichen generiert haben, haben wir dann auch strategische Ziele festgelegt, haben uns eine Produktroadmap hingelegt und abgestimmt, wie wir in den nächsten Jahren dann nachhaltigere Verpackungen für unsere Produkte entwickeln wollen, wie wir die einführen wollen. Und das ist mittlerweile, würde ich sagen, ja, ganz fester Bestandteil und damit auf einem guten Weg, dass wir das auch genauso umsetzen können, wie wir uns das vorgenommen haben.
Da ist es dann ja auch so, wenn man sich heute eine Baustelle anschaut, ganz konkret oder vielleicht auch ein größeres Projekt, man unterschätzt, glaube ich, immer, wie viel Müll anfällt, oder?
Ja, das sehen die unsere Partner, Installateure, Endkunden sehen das ja auf der Baustelle oder auch jeder zu Hause. Ne? Dann kann man sich auch überlegen, wenn man mal einen Fernseher kauft, was da alles dann an Verpackungsabfall anfällt. Das gibt es ja auch Statistiken zu, wie viel Müll eigentlich jeder Deutsche oder jeder Europäer im Jahr produziert. Das sind so rund 180 Kilo, davon 40 Kilo Kunststoffabfälle. Jeder weiß, wie oft er den Müll runterbringt und wie dieses Thema ja dann teilweise auch zu Diskussionen zu Hause führen kann. Also Verpackungen sind da irgendwie ja doch ein allgegenwärtiges Thema. Jeder von uns hat jeden Tag Verpackungen in der Hand, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Und wir sehen es natürlich auch ganz klar auf der Anlieferseite in unsere Werke. Also wenn wir die Verpackungsmaterialien in die Produktionswerke bringen, wie viel Transporte da stattfinden, wie viele Paletten überhaupt an die Linien befördert werden müssen, um nachher die Produkte zu verpacken. Also da kriegt man dann, wenn man sich intensiver mit den Themen beschäftigt, dann doch nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Thema, wenn man das gesamte Ausmaß dann einfach besser beurteilen kann.
Wie ist denn und ich glaube, das wäre ganz cool, einfach das mal so ein bisschen in Relation zu bekommen auch. Wie war denn die Ausgangslage? Also als du gestartet bist und heute können wir ja sicherlich auf einen völlig oder ein ziemlich anderes Setup eben auch schauen.
Du meinst in Bezug auf die Entwicklung oder?
Ja, gerne Entwicklung, aber gerne auch so, ich meine, wie waren die Wärmepumpen früher? Also was war da alles an Themen dran und wie habt ihr es vielleicht auch gelöst? Also was waren eure Ansätze? Ganz pragmatisch.
Ja, genau. Am Beispiel Wärmepumpen. Dazu muss man wissen, dass es nicht die eine klassische Wärmepumpenverpackung gibt. Ich spreche jetzt in dem Fall erstmal von den Außeneinheiten, also von den Wärmepumpen, die draußen vor dem Haus stehen. Wenn man sich die verschiedenen Hersteller anschaut, wird man feststellen, dass jeder Hersteller eigentlich erstmal eine andere Verpackung hat. Die ähneln sich natürlich in den grundlegenden Dingen wie, es gibt meistens eine Palette und das Gerät ist in irgendeiner Form auf der Palette befestigt, meistens verschraubt. Und hat man eben verschiedene Verpackungselemente, die noch die Verpackung vervollständigen. Was man wissen muss, ist, dass die Verpackung zusammen mit dem Produktdesign und der Logistikanforderung immer gedacht werden muss. Und diese drei Faktoren, also Produkt, Verpackung und Logistikanforderung, die bestimmen am Ende, wie und auf welche Weise die Verpackungsfunktion, also sprich primär der Schutz des Produktes auf dem Weg zum Installationsort und natürlich sowas wie Lagerfähigkeit, Handling, Transport, wie diese Funktionen erfüllt werden können. wenn ich ein Element dieses Dreiklangs ändere, dann ändert sich auch meine Verpackung. Und deswegen sehen wir gerade bei solchen großen, schweren Produkten wie Wärmepumpen, sehen wir dort doch eine Vielfalt an Verpackungen. Bei Weiland war das so, dass wir uns vor vielen Jahren dazu entschieden haben, also in der sozusagen letzten Generation der Verpackung von Wärmepumpen, Außeneinheiten, dass wir eine Palette wählen, die dem Fußabdruck oder dem Footprint Palettengröße einer Europalette gleicht, also 1200 mal 800 Millimeter. Das hat gewisse Vorteile in der Logistik. Auf dieser Palette haben wir dann die Wärmepumpe verschraubt, haben Styropor-Elemente als Polster verwendet, als Bodenpolster unter dem Gerät, zwischen Gerät und Palette, auf der Oberseite. Auch Seitenpolster, haben noch Holzelemente, Holzlatten eingesetzt, damit wir die Geräte im Truck und auch in den Lägern stapeln können. Und ja, das Ganze dann mit einem Pappdeckel oben drüber abgeschlossen und dann mit Folie umwickelt, sodass man immer noch sehen kann, um was für ein Gerät es sich handelt, also dass man reinschauen kann, also auch, dass jemand, der vielleicht dann irgendwie in der Logistikkette dieses Gerät handelt, dass der sieht, oh, das ist wahrscheinlich etwas höherwertiges, da sollte ich vielleicht etwas vorsichtiger mit umgehen. Das ist dann auch so ein kleiner psychologischer Aspekt im Vergleich dazu, dass ich jetzt eine große Pappe darüber stülpen würde. Ja, und so war dann die Verpackung in der Vergangenheit relativ viel Styropor, relativ große Palette, wie wir unsere Produkte verpackt haben.
Und das habt ihr dann sozusagen einmal auf den Tisch gepackt und gesagt, okay, alles klar, das kann man doch auch anders lösen. Geht momentan das, was ich gesehen habe, ganz stark Richtung Papierwaben, also letztendlich auch recycelbares Material und wahrscheinlich aber auch, kann ich mir vorstellen, einfach zu gucken, wo kann ich auch einsparen, oder?
Genau, also wir haben, so wie du es gesagt hast, am Anfang uns angeschaut, welche Anforderungen gibt es eigentlich, die wirklich wichtig sind, die das Design bestimmen? Welche Verpackungselemente setzen wir heute ein und wollen wir zukünftig einsetzen, um die Verpackungsfunktion dann zu erfüllen? Also, wie gesagt, hauptsächlich der Schutz der Geräte und eben der Transport und das Handling. Und haben dann, lange diskutiert und auch hart diskutiert, wie am Ende unsere Verpackung aussehen kann. Und ein Element war dann auch eben darüber zu diskutieren, die Palette kleiner werden zu lassen, also die Luft um das Gerät, sag ich mal, die freie Luft um das Gerät zu verkleinern, zu minimieren, um dann insgesamt auch Verpackungsvolumen einsparen zu können.
Ja. Und dann einfach auch Materialien. Stelle ich mir ja schwierig vor, weil man ist ja nicht, ich wäre jetzt tendenziell nicht der Profi, um zu sagen, okay, welche Papierwaben gibt es da und was kann ich da einsetzen? Da müsst ihr wahrscheinlich im Team dann sehr stark agieren auch, oder?
Genau, also wir haben dann in verschiedenen Entwicklungsprojekten uns damit auseinandergesetzt, welche Materialien wir einsetzen können. Das ist neben den von dir genannten Papierwaben zum Beispiel auch noch Papierformfaserguss, das kennt jeder von zu Hause. Das sind nämlich die Eierkartons, die mittlerweile auch als technische Verpackung eingesetzt werden. Und ja, wenn man Produkte kauft heute, dann ist das nicht unwahrscheinlich, dass man einen Toaster bekommt oder eine Mikrowelle mit Papierformfaserguss-Verpackung anstelle von Styropor. Diese Materialien haben wir dann intensiv untersucht, haben uns angeschaut, welche technischen Eigenschaften diese Materialien haben, wie wir sie überhaupt designen können. Denn im Vergleich zu vorher verwendeten Materialien, dann in dem Fall hauptsächlich Styropor, sind dann die Designmöglichkeiten dann doch andere. Haben mit Lieferanten gesprochen, haben Prototypen gebaut und sind dann so am Ende dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ja doch, Papierwaben, das sind ist ein Material, was wir sehr gut als Polster für unsere Produkte einsetzen können.
Okay. Muss ich mir das denn so vorstellen, dass man dann auch da sitzt und mal rumprobiert und selber da am Rumbasteln ist? Also könnte ich mir ja vorstellen, dass das, oder hat man da am Ende des Tages so einen Prozess, den man aufsetzt, gegebenenfalls auch mit externen Unternehmen zusammenarbeitet und Expertise reinholt, weil die vielleicht sich auch im Bereich Verpackung dann sehr, sehr gut auskennen?
Beides. Also man, es ist schon ganz wichtig, dass man die Materialien auch mal anfasst und einen Eindruck davon gewinnt, aber auf der anderen Seite dann auch zusammen mit Lieferanten sich anschaut, wie kann so eine technische Umsetzung nachher aussehen. Daher ist es beides. sowohl der das Tüfteln und das Anfassen und Ausprobieren und das Design und schauen, okay, wo kann ich vielleicht noch was weglassen, kann ich an der einen oder anderen Stelle noch was verändern und dann eben sich das Feedback auch einzuholen von den Lieferanten, die letztlich ja ähnliche technische Aufgabenstellungen auch für andere Hersteller von anderen Produkten schon kennen. Ja.
Okay. Bekommt ihr da Feedback auch so aus dem Handwerk, dass auch gesagt wird, Mensch, positive Wahrnehmung oder Umstellung, ach, das sind Weiland-Produkte, die jetzt verschickt werden, komplett neu, oder wie ist da so das Feedback?
Wir haben diese Verpackung seit November im Markt und bislang haben wir recht wenig gehört, was aber, wenn wir über Verpackung sprechen, kein schlechtes Zeichen ist. Denn üblicherweise würde man sich ja eher wohl, tendenziell darüber beschweren, wenn eine Verpackung nicht gut ist, als dass man jetzt Lob ausspricht, weil eine Verpackung besonders gut ist. Also wir haben auch in unserem Partnernetzwerk mit verschiedenen Partnerfirmen da auch gesprochen, mit Installateuren gesprochen und die gesagt haben, ey, das ist super, dass wir wegkommen vom Styropor, das nervt uns total. Wir müssen irgendwie diese riesigen Mengen immer wegbringen. Jetzt mit der Pappe, das ist viel einfacher. Wir haben ja damit einfach weniger Ärger auf der Baustelle, brauchen uns weniger Gedanken darüber machen. Dann haben wir auch so kleinere Features, dass wir unsere Verdampfer, den Wärmetauscher auf der Rückseite der Wärmepumpe jetzt auch mit einer Pappe schützen, was dann dazu führt, dass der Installateur die Möglichkeit hat, oder was es ermöglicht, während der Installation Schäden zu vermeiden an den Verdampferlamellen, weil dort dann noch eine Pappe davor ist, die das ein wenig schützt. Das sind Dinge, da haben wir am Anfang gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass das jemanden freuen könnte. Wir haben das als sinnvoll erachtet, aber dass dann das Feedback kam, ja, das finden wir gut, das hat uns dann natürlich auch gefreut.
Ah, okay, verstehe. Ja, ich meine, das größte Lob, das ihr bekommen habt, ist ja, ihr habt den Deutschen Verpackungspreis gewonnen, 25, mehr positives Feedback kann man ja eigentlich auf das Thema kaum bekommen. Wie ist es abgelaufen? Habt ihr euch beworben? Habt ihr gesagt, hier, wir haben was Cooles?
Genau, wir haben, nachdem die Verpackung dann gelauncht wurde, in den Markt gekommen ist und ja, wir dann kontinuierlich daran gearbeitet haben, die Verpackung auch für andere Produkte dann einzusetzen, haben wir gesagt, ja, es gibt ja diesen Verpackungspreis, lass uns das da doch einfach mal bewerben und schauen, ob wir da eine Chance haben. Ja, ist vielleicht gar nicht so naheliegend, dass man sich mit so einem Produkt, was jetzt erstmal, würde ich sagen, recht groß und klobig ist und nicht eine Verpackung ist, die man nachher im Supermarkt sieht und die neue Pralinenverpackung oder Verpackung für eine Parfümflasche, da denkt man vielleicht eher daran, wenn man so an Verpackungen denkt und auch an Design und den Marketingaspekt. Ja, und da haben wir uns beworben in der Kategorie Logistik und Materialfluss. Und konnten dann am Ende mit unserer Lösung die Jury da auch überzeugen, was uns natürlich sehr gefreut hat, dass wir dann auch von außen, von einer Jury, die mit Experten besetzt ist, eben eine solche Auszeichnung dann bekommen konnten.
Gab es da denn von der Jury entsprechendes Feedback, was die so als besonders positiv hervorgehoben haben?
Ja, also in der Beurteilung danach oder in der Veröffentlichung stand dann nachher, dass wir es mit unserem Konzept geschafft haben, sowohl Umweltschutz als auch Produktschutz und Logistikeffizienz zu kombinieren, dass diese drei Aspekte auch Hand in Hand gehen können. Und waren dann die Aspekte, die dann maßgeblich überzeugt haben. Also wir haben durch die neue Verpackung eine erhebliche Steigerung der Transportkapazitäten erzielen können. Wir kriegen mehr Geräte in den Truck, wir kriegen mehr Geräte ins Lager. Wir haben wesentlich weniger Verpackungsmaterial, was wir einsetzen müssen, um die Produkte zu verpacken. Das hilft uns natürlich auch auf der Seite des Inbound-Transports. Also wenn wir darüber sprechen, dass die Materialien von unseren Lieferanten zu uns gebracht werden, nachher an die Linie transportiert werden müssen, vorher natürlich auch im Lager gelagert werden müssen und das alles zusammen ja, führte dann dazu, dass wir auch erheblich den CO2-Fußabdruck unserer Verpackung reduzieren konnten, was dann am Ende die Jury überzeugt hat.
60% habe ich gelesen, ne? Also das ist wirklich, das sind ja massive Zahlen. Wenn ich mir anschaue, 30% mehr Transportkapazität im LKW, das ist ja richtig ein Benefit, den man auch baut. Das ist ja nicht unerheblich dann im Logistikbereich auch.
Ja, genau. Am Ende bedeutet das einfach weniger Trucks auf der Straße. Ne? Sowohl, wenn wir unsere fertigen Produkte durch Europa fahren oder auch auf der anderen Seite, wenn wir die Materialien in unsere Werke bringen. Das hilft uns natürlich direkt jetzt als Weiland Group, hilft aber auch allen anderen. Ja, einfach weniger LKW auf der Straße, weniger Emissionen und eben durch die Auswahl nachhaltigerer Materialien dann eben auch auf der Materialseite CO2 einzusparen. Und dann am Ende ganz praktisch, das, was ich gerade schon angesprochen habe, die Vorteile dann nachher auf der Baustelle, einfach weniger Abfall und auch weniger verschiedene Abfallarten, also weniger, in dem Fall gar kein Styropor mehr. Das heißt, ich habe viel Pappe, ich habe Holz und das ist das, was ich entsorgen muss. Das ist auch noch ein positiver Beitrag dann.
Absolut. Und ist es denn so, wenn man so einen Preis gewinnt, dass man dann erstmal mit geschwollener Brust durch die Weilandhallen läuft und sagt, Leute, ich habe es euch doch immer gesagt.
Ja, also so ein bisschen ist das schon mitgeschwungen. Ja, es ist einfach schön, wenn man von außen so eine Anerkennung bekommt. Das ist total klar. Also wir haben uns da wirklich sehr drüber gefreut. Und als wir das dann auch in sozialen Medien veröffentlicht haben, auch im Intranet bei uns veröffentlicht haben, da haben wir dann auch durch das Feedback der Kolleginnen und Kollegen aus den Märkten auch festgestellt, das ist doch ein Thema, was viele Leute beschäftigt und die sich wirklich auch mit uns mitgefreut haben und uns dann auch angesprochen oder angeschrieben haben und uns beglückwünscht haben zu dem tollen Ergebnis und das dann selber in verschiedenen Ländern auch noch in Social Media Posts mit verarbeitet haben. Das hat dann gezeigt, dass wir da schon in die richtige Richtung gehen und hat auch gezeigt, wie wichtig das den Kolleginnen und Kollegen ist, auch an solchen Themen mitzuwirken. Also wenn wir über wirklich dann Nachhaltigkeit von unseren Produkten sprechen und das war ein schöner Push, den das Thema dann nochmal erfahren hat.
Sehr gut. Man sagt aber auch gern, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also von daher ist ja die Frage, wie geht's denn weiter? Also grundsätzlich wahrscheinlich seid ihr mit dem Thema ja überhaupt nicht falsch aufgestellt, weil wir hatten auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Gerade wenn es um größere Projekte geht, wo sehr viel Müll ja auch anfällt, Thema Ausschreibung, etc. Die Anforderungen werden ja immer größer. Das heißt, sich da vernünftig zu positionieren, macht Sinn. Wie ist da gerade die Planung? Seid ihr dabei, das jetzt noch weiter auszurollen oder wie ist da der Angang?
Genau, da sind wir mittendrin. Ich hatte das eingangs auch erwähnt. Ich bin Projektleiter für ein Projekt, bei dem uns um die Industrialisierung neuer, nachhaltiger Verpackungen für Wärmepumpenprodukte kümmern. Und das heißt, das neue Verpackungskonzept, was jetzt erstmal auf eine Produktfamilie ausgerollt wurde, wird jetzt auch noch weitere Wärmepumpen ausgerollt und daneben auch noch weitere Verpackungen für andere Produktfamilien, für andere Kategorien. Wird jetzt schrittweise passieren. Wir haben da eine Strategie festgelegt, wir haben eine Roadmap und die werden wir jetzt nach und nach abarbeiten und werden uns die verschiedenen Produkte vornehmen und dort dann in den nächsten Jahren auch noch weitere Änderungen sehen an den Verpackungen unserer Produkte.
Okay. Thema Ausschreibung regulatorisch. Da bewegt sich was. Da müsst ihr wahrscheinlich auch ständig dran sein, oder? Dass ihr eben auch guckt, okay, wie könnt ihr den Normen eigentlich entsprechen, oder?
Ja, auch das ist, das hat in den letzten Jahren ziemlich Fahrt aufgenommen. In diesem Jahr wurde die europäische Verpackungsgesetzgebung geändert, die Packaging and Packaging Waste Regulation. Das ist die europäische Regulierung für alle Verpackungen von allen Produkten, die in Europa auf den Markt gebracht werden. Die ist jetzt scharf gegangen Anfang dieses Jahres und die ersten Artikel davon müssen bis August nächsten Jahres umgesetzt werden. Und im Vergleich zur Vergangenheit, in der die damalige Direktive, die Verpackungsdirektive, die war sehr schwammig und da gab es recht wenig Auswirkungen auf die Hersteller, hat die neue Regulierung jetzt auch sehr starken Einfluss auch darauf, wie wir unsere Verpackungen gestalten. Das haben wir jetzt schon dann größtenteils bei uns in der Entwicklung auch berücksichtigt. Da wird es in Zukunft darum gehen, die Recyclingfähigkeit von Materialien zu steigern, den Recyclinganteil vor allem in Kunststoffen zu steigern. Das heißt, wenn wir Materialien auswählen, dann müssen wir darauf achten, dass diese Materialien einen entsprechend hohen Recyclinganteil haben und auch eine entsprechend hohe Recyclingfähigkeit. Darüber hinaus gibt es Anforderungen an das sogenannte Leerraumverhältnis. Das heißt, wie viel Luft ist in einer Verpackung? Kennt auch jeder aus dem Supermarkt, die bekannten Mogelpackungen. Wenn dann irgendwie sehr viel Luft in irgendwie so einer Verpackung ist, das wird es in Zukunft in der Form dann hoffentlich nicht mehr geben. Das betrifft uns aber auch wenn man da vielleicht in erster Linie gar nicht an Wärmepumpen oder Heizungen oder sonstige Produkte denkt. Da denkt man vielleicht eher an den Supermarkt, aber auch das wird relevant für uns sein. Das heißt, insgesamt die Luft in Verpackungen zu reduzieren. Und das sind jetzt erstmal, ich würde mal sagen, kurzfristig die großen Anforderungen, die sich aus dieser Gesetzgebung dann ergeben.
Okay, aber eigentlich vom Trend her ja ganz positiv, weil wenn ihr eh dran seid, dann müsst ihr nicht Tabula Rasa machen und sagen, okay, was tun wir jetzt, sondern ihr lauft so ein Stück weit mit oder wenn nicht sogar voran. Das ist ja dann ein großes Thema. Ich meine, wir alle wünschen uns ja wahrscheinlich am liebsten gar keine Verpackung. Also das wäre ja das Nonplusultra, wenn man es mal so sieht. Wie ist da so dein... Also wahrscheinlich mit einem gewissen Realismus gehst du auch an die Sache ran, oder? Dass man eben sagt, so ja, ganz Verpackung kann man auch nicht ganz vermeiden, aber man kann es immer weiter optimieren.
Ja, das ist auch wieder dieser Dreiklang aus Produkt, Verpackung und Logistik. Ja, solange die Produkte eine gewisse Empfindlichkeit haben, kann ich gar nicht in allen Fällen auf Verpackungen verzichten. Und das ist letztlich einfach ein Abwägen. Ja, wie viel von meinen Verpackungsfunktionen, wie viel gerade Erfüllung meiner Verpackungsfunktion packe ich in das Produkt und wie viel packe ich in die Verpackung? Ich glaube eher, dass es sich auch durch die Gesetzgebung motiviert in eine Richtung entwickeln wird, dass wir mehr und mehr Mehrwegverpackungen sehen werden. Heute sind die Verpackungen, die wir alle kennen, in der Regel Einwegverpackungen. Kann jeder sich überlegen, wie oft er oder sie mit Mehrwegverpackung zu tun hat. Das sind Wasserkästen, Bierkästen und PET-Flaschen. Und viel mehr gibt es da nicht. Aber auch das ist durch die neue europäische Gesetzgebung forciert, dass es zu mehr Mehrwegverpackung kommen wird. Und das wird eine große Herausforderung für uns alle werden, also für die Hersteller, für den Großhandel, aber auch für die Installateure, dass wir uns vielleicht nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber bestimmt in den nächsten 10 bis 15 Jahren damit auseinandersetzen müssen, wie wir Verpackungen auch im Kreislauf fahren können. Denn das ist das große Ziel der Europäischen Kommission. Die sagen, bis 2030 muss jede Verpackung entweder recyclingfähig oder mehrwegfähig sein. Ja, 2030 werden wir wahrscheinlich noch nicht so ganz da sein, dass wir alles im Kreislauf fahren können. Aber für mich ist da der Trend ganz klar, dass wir das in Zukunft mehr und mehr sehen werden. Ja, wer weiß, das fängt wahrscheinlich jetzt eher im Privaten an, dass irgendwann die Shampooflasche auch zurückgegeben werden muss. Aber irgendwann werden wir dann auch darüber sprechen, dass Verpackungselemente im Kreislauf gefahren werden müssen von unseren Produkten.
Spannend. Und vor allen Dingen liegen dann vor dir, Tim, noch einige Aufgaben, glaube ich. Also bis 2030 ist da noch eine Menge zu tun. Spannender Einblick auf jeden Fall. Und ich wünsche dir und natürlich auch dem Team, gerade bei der Sache, weil ich finde, das fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, aber total wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, viel Erfolg. Weil, wie gesagt, das bestätigt ja eigentlich nur auch, dass wir insgesamt gucken müssen, wie wir hier auf diesem Planeten einigermaßen vernünftig klarkommen und dazu zählt das natürlich auch und das wird, wie gesagt, aus meiner Sicht häufig vergessen. Ich habe an dich jetzt noch 5 Fragen, die wir ja logischerweise immer haben und und die Redaktion hat sich da auch einiges einfallen lassen. Ich habe also ein Sammelsurium und würde anfangen wollen und zwar die erste Frage. Urlaub lieber im Zelt unterm Sternenhimmel oder im schicken Boutique-Hotel?
Oh, schwierig, dass die erste Frage schon so schwierig ist.
Gar nicht, ich fahre gar nicht.
Im Zweifel, beides gut, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen B, ja. Um den Entspannungsfaktor hochzuhalten.
Darum geht es ja eigentlich auch viel mehr bei der Frage, dass du sagst, okay, ich fahre lieber entspannt in Urlaub, also bist jetzt nicht unbedingt so Backpacking und Zelt und das ist nicht so das Thema.
Richtig, ja, würde ich so sagen, ja.
Zweite Frage, stell dir vor, ein Wochenende ohne Internet, empfindest du das als entspannt und gemütlich oder ist es für dich der absolute Albtraum?
Eher B, absoluter Albtraum. Wenn man das gut handeln kann, dann finde ich, kann auch die Internetnutzung Teil zur Entspannung beitragen.
Aber denn schon auch viel, also bemerkst du bei dir, dass du viel auch so Smartphone und so unterwegs bist, vielleicht auch mehr als es dir lieb ist, oder?
Ja, das könnte man so sagen, ja.
Okay,
die Kritik, alles klar. Die Kritik hörte ich, sagen wir so.
Ah, okay, von zu Hause, ja, das ist genau. Zu viel ist, okay. Ja gut, wir sind ja im Job mittlerweile, ohne das wird es ja ganz schwierig. Aber so ein bisschen Detox ist ja manchmal auch ganz gut. Aber ich kann es verstehen, es läuft ja mittlerweile fast auch alles darüber. Ich habe jetzt mal das Bild Frühstück, aber eigentlich egal. Gutes Buch in der Hand oder lieber Podcast auf den Ohren?
Und Podcast sag auf den
nichts
Ohren.
Nichts Falsches.
Ja, naja, da brauche ich nicht lügen, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich höre sehr gerne viele Podcasts zu verschiedenen Themen, sei es zur Zerstreuung, aber auch um dazu zu lernen und über Themen zu erfahren. Also
okay,
das ist so mein Hauptmedium.
Gibt es da so einen Tipp jetzt gerade aktuell, wo du sagst so, ach, den sollte man sich vielleicht, kann auch Zerstreuung sein, das ist völlig in Ordnung, wo du sagst so, boah, den kann man sich gut anhören.
Ja, jetzt muss ich gerade einmal kurz überlegen. Jetzt fällt mir der Name von dem Mitgründer von PayPal nicht ein. Da gab es einen sehr interessanten Podcast zu, fällt mir gerade nicht ein, tut mir leid.
Boah, nix. Können wir ja, alles gut. Genau, nächste Frage von mir. Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber ein Jahr lang an einem einzigen bahnbrechenden Projekt arbeiten oder jeden Monat an etwas Neuem tüfteln?
Dann würde ich A wählen, lieber ein Jahr intensiv an einem Thema, denn ich denke, um Themen wirklich voranzutreiben, das braucht auch seine Zeit und da ist dann ein Monat doch etwas zu kurz.
Okay, also nicht die kurzen Impulsprojekte, sondern lieber dranbleiben. Dann wahrscheinlich auch eher als Teamsport dann, ne?
Ja, genau.
Letzte Frage. Wenn du ein Musikinstrument sein könntest, wärst du lieber eine Gitarre, die im Mittelpunkt steht oder ein Bass, der im Hintergrund den Rhythmus hält?
Oh, ja, auch zum Abschluss dann noch eine sehr gute Frage. Ich spiele keines der beiden genannten Instrumente, daher würde ich sagen, manchmal die Gitarre und auch manchmal der Bass im Hintergrund.
Okay, also gar nicht jetzt nur derjenige, der im Hintergrund die Fäden zieht, sondern auch mal nach vorne. Wir treffen uns ja hier im Podcast, was ja auch der Beweis wäre dafür, dass du dich auch mal vor die Kamera sitzt und dabei bist. Aber guter Einblick auf jeden Fall. Und genau, dank dir vor allen Dingen für, ich finde, einen sehr spannenden Einblick in deinen Tagesalltag. Und wir werden es beobachten. Und wenn es News gibt, lass sie uns wissen. Wir haben ja nicht nur den Podcast, wir haben ja auch andere Kanäle. Wir veröffentlichen gerne weitere Erfolge in dem Bereich, weil ich finde, das braucht es auch. Und danke dir und deinem Team für das Engagement.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Alles klar, mach's gut. Ciao, Tim.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.